Wir befinden uns jetzt ja gerade so in der Zeit zwischen, wie wir schon gehört haben, zwischen Ostern und Pfingsten. Eine spannende Zeit. Und ich möchte nochmal ein Stück zurückgehen. Und das hängt alles zusammen mit Ostern und Pfingsten. Und nochmal zum Karfreitag kommen. Eine Bibelstelle aus Matthäus 27, 46, angefangen bis 51. Ja. Und da lesen wir, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabthani. Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, ja, was ist jetzt passiert? Ich sollte doch selber mal hingucken, was ich da mache. Okay. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, soll ich es einfach mal so vorlesen? Er ruft nach Elia und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Ich habe mich mal kundig gemacht, das war kein kleiner Vorhang. Der war, Historiker sagen, 20 Meter breit und 10 Meter hoch. Das war ein 10 Zentimeter dickes Gewebe. Und als er aufgehangen wurde, mussten 300 Priester antreten, um das Ding aufzuhängen. Das hat es uns durch Josephus überliefert. Also, das war schon ein heißes Teil, das nicht einfach so zerreißt. Oder da haben die Motten dran genagt und den Augenblick. Sondern da ist wirklich was passiert. Und ich frage mich heute, ist das nur symbolisch gewesen, dass dieser Vorhang zerrissen ist? Ja. Die Bibel sagt ja, dass Gott mit Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Kein sündhafter Mensch kann sich Gott nahen. Das ist eigentlich so eine Grundaussage der Bibel. Im Alten Testament durfte einmal im Jahr der hohe Priester in das Allerheiligste gehen. Einmal im Jahr. Aber nicht ohne, dass er vorneweg Opfer gebracht hat. Das heißt, da waren Tieropfer nötig. Da gab es ganz verschiedene Tiere, Rinder, Schafe und Tauben, wo immer wieder sowieso das ganze Jahr über in dem Vorhof des Tempels geopfert wurde. Und aber einmal im Jahr ging er, um Buße zu tun für das ganze Volk. Auch für die unbekannten Sünden. Und er hat dann Tieren die Hände aufgelegt und es wurden Tiere geschlachtet. Es musste Blut fließen. Und die Tiere haben praktisch stellvertretend mit ihrem Blut die Sünden zugedeckt. Aber es kam immer wieder neue dazu und sie konnten es noch nur kurz zudecken. Und er ist dann hineingegangen, hat selber Buße getan. Und ich glaube, für den hohen Priester war das immer sehr herausfordernd. Es gab ja mal bei Chemnitz die nachgebaute Stiftshütte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dort war. Ich war drin damals. Wir haben eine Gemeindeausfahrt dahin gemacht, mit dem Bus hin. Und ich muss euch sagen, also ich bin dann so reingegangen, so in den Vorhof. Okay, das war dann ganz okay. Haben wir es angeguckt. Okay, hier wurden die Tiere geschlachtet und weiß ich, was dann alles war. Dann bin ich in das Heiligtum hineingegangen, Schaubrot, und hatten die alles so aufgebaut. Und dann durch den Vorhang in das Allerheiligste. Obwohl ich ja wusste, es ist nur ein Nachbau. Und Gott ist überall und ich wusste ja, weiß das ja und Gott ist sowieso da und so. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Herz ging trotzdem ein bisschen anders so. Mit einer großen Ehrfurcht bin ich reingegangen. Wie viel mehr wird der hohe Priester damals hineingegangen sein und überlegt haben, habe ich wirklich alles gebeichtet? Denn wenn er gesündigt hat und er ist sündig vor Gott getreten, er brachte ein falsches Opfer sozusagen, er kam, dann konnte das verheerende Folgen haben, er konnte tot umfallen. Und das sagt so die Historie, dass er so Glöckchen am Gewand hatte und die Leute haben draußen gehört, der geht rein, Klingelingeling, ah, er lebt noch. Klingelingeling, klingelingeling. Oh, das ist aber still. Klingelingeling. Er kommt wieder raus. Ja. Ein Seil um Bein gehabt, wenn er tot umgefallen wäre, dann hätten können rausziehen. Schon krass, oder? In der Herrlichkeit Gottes. Und das beschreibt uns die Bibel. Hebräer 9, Vers 7. Nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlichen begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Und das war Herzklopfen kostenlos, als er da reingegangen ist. Das war bestimmt sehr herausfordernd. Ja, es mussten viele Tiere stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben. Tag für Tag wurden Schafe, Rinder, Tauben, Turteltauben geopfert. Ja, und diese konnten nur eine begrenzte Zeit die Sünden zudecken. Und es war ein Bild für das Opferlamm, was kommen sollte. Sünden versperren uns den Weg zu Gott. Wir müssen Buße tun, und sie haben Buße getan, und dann konnte einmal der hohe Priester reingehen. Also das ist so eine Grundaussage der Bibel. Aber dann kam Jesus, das Opferlamm. Jesus wurde zum größten Sünder aller Zeiten. Stimmt das? Ich kann ja hier viel erzählen. Wurde Jesus zum größten Sünder aller Zeiten? Ich sag ja. Er wurde der größte Sünder aller Zeiten, ohne selber eine Sünde begangen zu haben. Er hat alle Sünden dieser Welt auf sich genommen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der mehr Sünden auf sich genommen hat. Alle Sünden dieser Welt. Ja, das beschreibt uns die Bibel. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus, das ist mir so richtig klar geworden, ist der größte Sünder. Der ist Mörder, Verbrecher, der ist Lügner, der ist Verleumder, aber nicht persönlich, aber hat das von uns auf sich genommen. Auch alle meine, seine Schuld hat er real auf sich genommen. Und er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, er hat die Sünden dieser Welt, Kindesmissbrauch, was alles auf dieser Welt geschieht, und man kann es ja gar nicht erfassen, so schlimm ist das, auf sich genommen. Und er hat gesagt, ich nehme alle Sünden dieser Welt auf mich. Und in dem Sinn ist Jesus der große, zum größten Sünder geworden. Aber wenn wir zu ihm kommen und wir unsere Sünden hingehen, dann nimmt er sie ab und mit seinem Blut wäscht er uns rein. Ich habe das heute in der Jüngerschaftsschule erzählt, ich werde den Tag nie vergessen, im Februar 89 kniete ich in einer Baracke mich hin, zwei andere Bausoldaten waren im Keller heimlich, weil ich war bei der Armee, ich war beim Bausoldaten, es war verboten, sich überhaupt so christlich zu betätigen zusammen. Und ich habe mich da hingekniet und habe eine halbe Stunde mein Leben, meine Sünden Jesus bekannt. Und die Bausoldaten saßen dabei, die waren geschockt, die haben gestaunt, was man auch als DDR-Bürger alles so machen konnte. So außer Drogen habe ich alles probiert, was so ging. Und habe das erzählt und bin sehr schuldig geworden an meiner Frau, an meinen Kindern, also Kindern damals schon. Das erste Kind ist gestorben mit 26 Jahren. Ich hatte eine Aktie dran. Schreibe ich ein bisschen was in meinem Buch drüber, warum, wie das war. Und dann am zweiten Kind auch. Das habe ich im Vierteljahr nicht besucht. Ich bin dann mal hingefahren. Wir wurden auch 4 Jahre getrennt. Und es hat dann gefremdet. Mein Sohn hat mir zum ersten, wo er 1 Jahr alt war, da bin ich dann hingefahren, weil meine Oma Druck gemacht hat. Hat gesagt, weh, du fährst da nicht hin. Ich war damals Rockmusiker, war unterwegs. Hatte nur Musik im Kopf. Meine Frau, mein Kind war mir völlig egal. Ich war kalt in meinem Herzen. Und ja, ich habe meinen Sohn, meine Frau verletzt. Meine Frau hat sogar einen Selbstmordversuch gemacht. So weit habe ich es getrieben. Und ich war eiskalt. Aber als ich damals da kniete, dann nahm Jesus das auf sich. Hat es Jesus genommen. Er sagt, Udo, dir ist vergeben. Später hatte ich eine Vision von dem Sohn, als er 17 Jahre alt war, unseren ersten Sohn, eine Vision von dem, wie er jetzt im Himmel lebt. Krass, oder? Es ist so krass. Und ganz völlig überraschend hat mir Gott das geschenkt. In einer ganz unverhofften Situation. Hammer. Ich bin total getröstet. Und wenn ich in den Himmel komme, bin ich auf Jesus gespannt. So weit bin ich ja von den Himmeln nicht mehr weg. Ihr seid noch ein bisschen weiter weg. Ja. Nächstes Jahr wäre ich 60. Ich denke, ich träume. Ich träumte jetzt mal früh, dass ich 40 wäre. Ich dachte, träum dich. Ich dachte, wow, du bist steinalt. 40 ist steinalt. Dann wurde ich munter und die Realität hat mich eingeholt. Wow. Ja. Und dann wird es ein Wiedersehen geben mit, wird es mal die Begegnung mit Jesus geben, das ist bestimmt gigantisch, im Himmel zu sein, das alles zu sehen und dann meinen Sohn zu treffen. Hammer, oder? Auch alle, die vor uns gegangen sind, vor mir gegangen sind. Also der Himmel ist sowas von herrlich. Das erzählen mir alle Leute, die schon mal dort waren. Und die Bibel berichtet auch davon. Ja, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Er wurde Sünder, er hat meine Sünden auf sich genommen. Was ich mit meiner Frau gemacht habe, wie ich mit meinem Sohn umgegangen bin, wie ich egoistisch war, wie ich Leute betrogen habe und. All diesen Schrott hat er auf sich genommen. Und ich war frei. Und jetzt konnte ich zu Gott kommen. Das ist doch der Hammer, oder? Wow. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes geworden und ich bin so dankbar dem Herrn, dass ich ihn jeden Tag dafür danke. Ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hingeredet habe. Jesus Christus spricht das auch. Der Weg zu Gott ist frei, weil ich habe alle Sünden weggenommen. Die Sünden, die euch aufgehalten haben, die ich von Gott getrennt habe, die habe ich auf mich genommen. Komm zum Vater, sagte Jesus. Komm zum Vater. Ja. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber durch mich kommt zum Vater. Nicht nur als eine Möglichkeit, sondern kommt wirklich zu Gott. Ich glaube, dass wir als Christen, gilt das nur für ein Leben nach dem Tod? Das habe ich viele Jahre lang gedacht. Ich sage, ja, Jesus ist gestorben, wenn ich sterbe, dann werde ich zum Vater kommen. Bis ich immer mehr in der Bibel gelesen habe, nein, es zählt nicht nur für ein Leben nach dem Tod. Wir Christen gehören zwei Welten an, der sichtbaren und der unsichtbaren. In der sichtbaren schalten wir natürlich unseren Verstand an, das haben wir heute gelernt. Das soll man nicht an da draußen abgeben und hinhängen und dann, wenn wir rausgehen, vergessen, sondern wir sollen, Gott hat uns geschaffen. Nach seinem Bild. Und Gott hat Verstand, wir haben Verstand, den sollen wir auch gebrauchen. Ja, gescheit sein. Wow. Aber wir leben auch in der unsichtbaren Welt. Wir leben auch darin, das sind Berufen, denn der Vorhang ist zerrissen. Die Frage ist, ob wir das so wahrnehmen. Ich glaube, das war der Schock für die Pharisäer, als der Vorhang zerrissen war. Im Hebräer lesen wir das, wir haben jetzt also einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Hä? In Jerusalem, der Tempel steht gar nicht mehr, oder? Nee. Da steht jetzt eine Moschee und alles Mögliche. Es gibt noch die Klagemauer. Gut, die Juden sagen nicht Klagemauer. Reste vom Tempel. Das Allerheiligste jetzt, wo sie davor stehen und beten und die Mauer berühren. Aber wie haben wir Zugang zum Heiligtum? Der Vorhang ist zerrissen. Wir können zu unserem Gott kommen. Wir haben den Zugang, liebe Geschwister, zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Wow, der Zugang ins Allerheiligste ist offen. Darf man nicht vergessen. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigen Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten, denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Jesus Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Ich glaube, dass damals das für die Pharisäer ein Schock war, als der Vorhang durchgerissen ist. War sowieso ein Schockerlebnis, als Jesus gestorben ist. Es gab ein Erdbeben, es gab eine Sonnenfinsternis, die Gräber haben sich aufgetan, Heilige sind in Jerusalem umhergegangen, sind erschienen und der Vorhang, das Allerheiligste, was das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, ist von oben bis unten durchgerissen. Ja, was werden die Pharisäer und Sadduzäer gemacht haben. Die werden gesagt, das Ding muss sofort geflickt werden. Man muss es sofort zunähen oder einen neuen Teppich. Also das geht überhaupt nicht. Und was wird der Teufel sagen? Wahnsinn! Ich konnte die immer vom Allerheiligsten fernhalten, aber jetzt ist der Vorhang durch. Die können direkt zu Gott gehen und ich kann nicht hinterhergehen. Denn im Allerheiligsten ist keine Sünde. Im Allerheiligsten musst du rein sein und du fällst tot um. Und wir sind gewaschen im Blut Jesu. Wir können das Allerheiligste rein. Der Teufel kann nicht hinterherkommen. Der kann in den Vorhof mitkommen, wo wir Opfer darbringen. Okay? Der kann dabei stehen und gucken, ist das ein echtes Opfer, ist das kein Opfer? Ist es echt oder unecht? Der kann mit hineingehen ins Heiligtum, wo die Leuchter stehen, wo die Schaubrote ist, wo Lobpreis und Anbetung ist. Der kann schön mit drin rumgehen und kann in die Herzen reingucken, wenn die Leute dastehen und Lobpreis machen. Der weiß genau, was ist echt, was ist nicht echt. Der weiß alles. Der ist dabei und guckt sich das an. Aber wenn du weitergehst ins Allerheiligste, er kann da nicht folgen. Das ist der Hammer. Also was wird der Teufel verhindern? Der wird verhindern wollen, dass du wirklich in die Gegenwart Gottes gehst. Dass du dich jeden Tag aufmachst und sagst, ich wohne im Allerheiligsten. Das ist meine wirkliche Heimat. Der wird alles probieren, dass du sehr weltlich, verständnisgemäß bist, da drin gefangen bist und sagst, das geht nicht. Aber wir sollen beides sein. Das haben wir heute schon sehr, das war eine sehr gute Einleitung. Ohne dass du wusstest, was ich genau nur predigen werde. Das weiß ich ja selber nicht, also du kannst auch nicht wissen. Ja? Und der Teufel wird mit allen Mitteln, das zu verhindern, suchen, dass wir ja nicht in das Allerheiligste kommen und wird ganz viele Hindernisse aufbauen. Menschen sollen gar nicht erst den Weg in die Gegenwart Gottes finden. Oder er wird die Christen versuchen, vom Heiligtum fernzuhalten. Und ich muss es gestehen, es ist ihnen bei mir immer wieder gelungen, dass ich volle Kanne aus eigener Kraft was gemacht habe und dass ich eigentlich viele Ideen hatte und so, aber nicht wirklich in der Gegenwart Gottes war, sondern aus meinen Ideen und so weiter herausgelebt habe und dann auch ganz schnell natürlich an meine Grenzen gekommen bin. Die reale Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Das sagt der Hebräerbrief. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können in das Heiligtum kommen. Und die Bibel bestätigt das ja auch. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Welche Zusage? Du kannst also Gott festnageln. Du sagst, ich habe die Bibel nicht geschrieben, sondern der Heilige Geist hat sie durch Menschen geschrieben. Und Gott, du hast gesagt, wenn ich mich dir nahe, der Vorhang ist zerrissen, wenn ich zu dir komme, dann nahst du dich mir. Damit nagel ich denn immer wieder fest, dem Herrn. Weil das hat er ja selber gesagt, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist so ein frommer Wunsch, das ist Realität. Und Gott kann nicht lügen, wenn er es gesagt hat, ist es so. Das ist bloß die Frage, wie oft nahen wir uns Gott, ne? Wir leben ja in Zeiten, wo wir sehr beschäftigt sind mit allen möglichen Sachen. Es gibt in der Bibel hunderte Beispiele, wie Menschen eingetaucht sind in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, der Petrus, als er damals in Joppe war und er hatte so seine Gebetszeit und die Mittagszeit rum, ist er aufs Dach gestiegen. Ich kenne das auch von Indien, da kann man so auf dem Dach sitzen, auch abends, das ist sehr angenehm. Sitzt draußen, ist sehr warm und dann hat er gebetet und auf einmal ist ins Heiligtum gegangen, bekommt er diese wunderbare Vision. Er taucht ein in die andere Dimension, in die transzendente Welt. Ja? In eine Wahrheit, die echt da ist. Wir leben in der sichtbaren Welt und wir leben in der transzendenten schon. Wir sind schon Kinder Gottes. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Es ist hier. Wir denken, ja, wenn ich sterbe, dann bin ich im Himmel. Bestimmt. Hoffentlich. Ja, ich glaube es. Ich bin mir sicher. Jesus hat das erkämpft. Wenn Jesus dein Herr ist, kannst du sicher sein. Aber wir denken, das hat noch Zeit. Das Reich Gottes ist heute hier, mittelst unter uns. Okay, also wir sehen das in Joppe. Er hat seine Gebetszeit, er bekommt eine Vision. Der wird vorbereitet auf die Begegnung mit dem Hauptmann von Cornelius und Hauptmann Cornelius und seine Freunde und Verwandten. Und er erlebt, was außergewöhnlich ist, dass Heiden sich bekehren, dass Heiden erfüllt werden vom Heiligen Geist und sie taufen Heiden und er muss sich dafür dann später sogar rechtfertigen. Aber warum? Weil er in der Gegenwart Gottes war, weil er am Allerheiligsten war und weil Gott ihn vorbereitet hat auf eine Sache, die der Petrus sonst nie gemacht hätte. Denn ein Jude hätte nicht das Haus eines Nichtjuden betreten. Das war ihm verboten. Obwohl Jesus ihm das 100-mal gesagt hat. Aber es, ja, er brauchte das. Er brauchte die Führung des Heiligen Geistes. Er brauchte die Vision. Obwohl er eigentlich wusste, geht hin in alle Welt, hatte Jesus ja gesagt. Aber das haben die nie so wagen. Die haben gesagt, ja, wir gehen in alle Welt und bekehren die Juden. Das war immer noch begrenzt. Ja, wir gehen in alle Welt. Aber das Heil ist nur für die Juden da. Haben sie gedacht. Bis auch die Apostel, die mussten sich dann rechtfertigen. Wieso bist du zu einem Nichtchristen gegangen, zu einem Hauptmann und so? Wie war das? Und dann erklärt er das, was er im Allerheiligsten erlebt hat. Ja, das Gleiche ist mit Paulus und Silas. Die sind im Gefängnis, die haben einfach jemanden geheilt, also ohne zu fragen und so. Einfach einen Gelähmten geheilt. Ja, jetzt sind sie im Gefängnis in Philippi. Das ist eine andere Geschichte, natürlich. Die sind in Philippi im Gefängnis, die Stelle wollte ich. Und die haben einfach einen Wahrsagegeist ausgetrieben. Und da kann man ja auch verstehen, mit dem hat der Herr viel Geld verdient. So ein dämonischer Geist, der da Sachen geweissagt hat. Und dafür sitzen sie im Gefängnis. Aber was machen sie? Sie sind mittels im Gefängnis. Und was machen sie? Sie gehen durch den Vorhang ins Allerheiligste. Der Teufel kann ja hinterher. Sie beginnen mit Lobpreis, Anbetung. Wow, also sie machen sich auf, sie beten ihren Gott an und dringen durch. Und was passiert? Es kommt ein Erdbeben, die Türen springen auf und der Gefängniswärter denkt, jetzt sind sie alle abgehauen. Nämlich, wenn im Gefängnis alle Türen aufstehen, was machen die Gefangenen? Wenn sie ihren Verstand einschalten, wenn sie jetzt nicht religiös sind. Die gehen und sagen, bye bye, die Türen sind offen, bye bye. Und dann der Gefängniswärter sagt, ich kann mich umbringen, das war's. Ich werde zur Rechenschaft gezogen und Paulus und sie sagt, hey, wir sind noch da. Wir hatten noch gar keine Zeit zu gehen, weil wir sind im Allerheiligsten, wir haben gerade Lobpreiszeit. Wow. Und dann sagt er, wow, kommt mit nach Hause, dann, ihr kennt die Geschichte. Vom Gefängnisdirektor, da werden alle getauft, lassen sich alle taufen, zum Schluss bekehren sich und werden noch in derselben Nacht getauft. Hammer, oder? Und das sind alles Ereignisse, weil sie in die Gegenwart Gottes, es gibt tausende Beispiele in der Bibel. Ja, hier können wir das noch lesen um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie sind im Allerheiligsten, sie sind bei ihrem Gott und da spielen die Umstände auch gar keine Rolle. Und es hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und zugleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Ich meine, das ist schon ein besonderes Erdbeben, oder? Ein Wundererdbeben. Naja, ich meine, dass die Türen aufgehen vielleicht, weil das bewegt sich alles und dann fallen die Schlösser auseinander, aber dass hier die die sind ja richtig so richtig angekettet, dass das abfällt durch ein Erdbeben. Was ist denn das für ein Erdbeben, Leute? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Special Erdbeben. Ich habe Erdbeben 2 erlebt, in Albanien und in richtig starkes in Bulgarien. Da wird das schon anders, aber dass da Fesseln abfallen, die Lampe kann von der Decke fallen, okay, Scheiben fallen runter und so. Ihr merkt, das war ein Beben des Heiligen Geistes. Wow, und die Fesseln fallen ab und dann gibt's eine Erweckung. Ich finde das so hammermäßig. Und warum? Weil sie in der Gegenwart Gottes sind, weil Paulus und Silas sich nicht haben aufhalten lassen, durch das trotz der schlechten Umstände ins Allerheiligste zu gehen. Genau. Also, und kirchengeschichtlich ist das natürlich sehr oft geschehen. Ein Beispiel für mich ist Mutter Teresa. Ich mag die Mutter Teresa. Du auch? Manche mögen ja keine Katholiken, aber wenn sie dann über die Katholiken schimpfen, ich habe ja viele Freunde unter den Katholiken, auch Priester und so, ich bin wirklich mit einer ganzen Reihe befreundet, auch mit Leuten, die Klöster leiten und mit allen, mit dem Abt und allen möglichen Leuten bin ich befreundet. Und wenn die dann über die Katholiken schimpfen, dann fühle ich mich selber ein bisschen angegriffen, das sind ja meine Freunde. Ne? Und dann hole ich immer groß aus und sage ich, aber Mutter Teresa, mit der kriege ich sie doch alle. Mutter Teresa mögen nun fast alle. Ja? Und die Mutter Teresa, die hat es drauf, ins Allerheiligste zu gehen und mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Am 10. September 1946 hatte sie ihren Inspirationstag, Inspiration Day oder so, wie man das ausspricht. Und dann, sie ist im Zug gefahren und auf einmal sprach Jesus hörbar zu ihr. Und die hat ganz viel mit Jesus geredet, so wie wir uns unterhalten. Jesus ist ja erschienen und die hat immer gesagt, meine Kleine zu ihr. Die hat richtig mit Jesus, und er hat mit ihr gesprochen und ihr ganzes Ding war, den dürstenden Jesus Wasser zu geben. Er sagte am Kreuz, mich dürstet. Und hat zu Mutter Teresa gesagt, mich dürstet. mich dürstet immer noch total. Und die Mutter Therese hat gesagt, wie dürstet dich? Und dann sagt er, guck dir in Indien an, die Menschen auf der Straße, sie sterben. Sie haben niemanden, sie dürsten nach Liebe, sie dürsten nach Annahme. Guck sie dir an, die Kinder missbraucht in den Slums. Ich habe es mit meinen Augen selber gesehen. Ich habe selber mit den Indien auf der Straße Sterbende aufgelesen. Mich dürstet, würdest du meinen Durst stillen? Und das war ihr Lebensmotto. Das ist von den Schwestern heute noch der Lebensmotto, den Durst Jesu zu stillen. Und wir sind auch gerufen, oder? Bei den Nachbarn vielleicht. Dürstet jemand, der ist einsam. Ein alter Mensch, der nie Besuch kriegt. Jemand, der niemand leiden kann. Vielleicht in der Klasse jemand, der abgelehnt ist. Oder weiß ich, es gibt viele, viele Sachen. Menschen dürsten nach Leben, nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung. Dürsten einfach. Was ihr einer meiner geringsten Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Und die Mutter Teresa war so eine, die... Ich habe einen Freund, der hat sie kennengelernt. Klaus Kenneth, der war ein führender Hinduist in Thailand. Der führende Leute hatten mit dem Königshaus Seelsorge gemacht, also buddhistische Seelsorge sozusagen. Und er hat Mutter Teresa kennengelernt. Und er hat dreimal versucht, sie zu treffen. Da ist er früh um sechs hingekommen, da waren die voll am Beten. Da ist er um halb sechs gekommen, waren die am Beten. Ist er um fünf gekommen, da waren die auch schon am Beten. Weil die jeden Morgen um fünf beten, die Schwestern. Und dann hat er gedacht, die Mutter Teresa, die sitzt auf irgend so einem Thron oder irgendwie. Aber nee, die war am Eingang, hat Begrüßungsdienst gemacht. Ja, und er ist damals total unter die Salbung gekommen und hat die ersten Berührungen mit dem lebendigen Gott gehabt. Aber die Mutter Teresa, die hat bloß 3-4 Stunden die Nacht geschlafen. Das ist natürlich ein Geschenk Gottes, dass die nicht so viel schlafen. Ich brauche da mehr Schlaf. Wenn ich eine Nacht bloß 3 Stunden schlafe, da bin ich nicht so gebrauchen. Gut, einen Tag geht's schon, ne, aber einen zweiten Tag dann... Da schlafe ich im Gehen ein. Ne? Aber die Mutter Teresa hat es gemacht, die hat nachts noch gebetet. Und ich kenne einige Heilige, die ganz wenig geschlafen haben. Und die haben gelebt aus dem Heiligtum heraus. Ich kenne einen orthodoxen Priester, nicht persönlich, aber ich habe viel über ihn gelesen, Johannes von Kronstadt. Und ein russisch-orthodoxer, der hat kaum geschlafen. Und er war in der Gegenwart Gottes unglaublich. Und er kam und... Er hat natürlich gestrahlt. Wenn wir aus der Gegenwart Gottes kommen, dann sind wir verändert. Wie Mose, der von dem Berg kam, der strahlte. Und wir lesen in der Bibel, dass er gestrahlt hat, als er vom Berg kam und später ging er in die Stiftshütte, kam raus und er hat gestrahlt. Das haben die Leute gesehen, die haben Furcht gekriegt von Mose. Ja? Und dieses Strahlen, das ist sehr real. Ja, das war ihr, am 10. September war das. Aber das Gleiche kann man auch erzählen von der Azusa Street. Ich habe jetzt schon bei einer Jüngerschaftsschule davon erzählt, die Erweckung von 1906 bis 1909. Die war ja außergewöhnlich und Leute sind jeden Abend hingegangen, junge Leute, Teenager sind jeden Abend in den Gottesdienst gegangen. Warum? Weil es war die Gegenwart Gottes so stark da. Manchmal war ein Nebel drin, da konnte man nichts sehen. Es war aber Gottes Herrlichkeit. Aber das Haus brannte scheinbar und es gab eine Verbindung vom Himmel runter auf das Haus und von unten gingen Flammen empor, was vom Himmel kam. Das haben Leute gesehen. Da gibt es Dokumente, da gibt es Bilder darüber sogar. Die Feuerwehr am Anfang ist gekommen und wollte löschen. Aber es war der Heilige Geist, ging nicht zu löschen. Später haben sie gewusst, ja, das ist der Heilige Geist. Ich verstehe nicht, dass sich nie jeder bekehrt hat. Ich kann es nicht verstehen. Es wurden Blinde geheilt, Gelähmte geheilt. Unfassbare Sachen sind da passiert. Ja? Also von einem, der hatte keinen Arm mehr, der ist einfach nachgewachsen. Und so. Krass, oder? Gott hat sich als Schöpfer, als der liebende Vater offenbart und eine weltweite Erweckung ist davon ausgegangen. Viele andere sind da berufen worden. Aber es hängt alles zusammen mit in Gottes Gegenwart sein. Sei dir bewusst, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Sei dir bewusst, dass du in das Allerheiligste gehen kannst. Jesus seht, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Unter euch. Wir leben in zwei Welten, in der sichtbaren und der unsichtbaren. In unserer Dimension, aber es gibt eine andere Dimension. Ja, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Wir hatten jetzt einen interessanten Gast da, Professor Helmut Brückner, der war gerade vor 2 Wochen bei uns, hat mir gerade jetzt auf die Tage nochmal ein E-Mail geschrieben. Wir haben ihn eingeladen, hat geschrieben, widerspricht die Wissenschaft, also der Verstand, widerspricht das dem Glauben. Das war gerade sein Thema. Und ganz viele Nichtchristen sind gekommen. Wir hatten vielleicht 70% Nichtchristen, die das wissen wollten. Und er hat gesagt, was ist der biblische Befund? Da hat er von Ausgrabung, von allen möglichen geredet. Er hat gesagt, die Bibel widerspricht überhaupt nicht der Wissenschaft. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo wir so forschen. Und gerade in den letzten Jahren haben wir immer neue Dinge rausgekriegt, die viel mehr die Bibel sogar belegen, was die Bibel sagt. Es war hochinteressant. Hinterher gab es mit verschiedenen Studenten noch eine lange Diskussion. Also es war richtig gut. Aber der hat auch gesagt, Leute, es gibt verschiedene Dimensionen, die wir leben. Wir leben in Raum und Zeit. Aber es gibt darüber hinaus andere Dimensionen. Das wird heute kein Wissenschaftler abstreiten. Wenn wir das Weltall sehen, wenn wir jetzt die schwarzen Löcher, die jetzt belegt sind, was Einstein schon gesagt hat, sehen, das sind Dimensionen, die können wir nicht denken, was dort passiert. Da ist Raum und Zeit nur relativ. Ja? Und das war also hochinteressant. Und er hat gesagt, ich glaube an diesen Gott. Ja, jetzt, bevor ich euch zu lange aufhalte heute Abend, die Frage, das ist er hier, wir dürfen schon hier auf Erden lernen, in der göttlichen Dimension zu leben. Das hat er als einer der führenden Wissenschaftler, ein Geologe ist das, der weltweit forscht, hat er gesagt. Das glaubt er zutiefst und das lebt er auch. Okay, die Frage ist nun, wie kommen wir hinein ins Allerheiligste? Wir können uns vielleicht in Metapher nochmal den Tempel nehmen, man könnte auch die Stiftshütte nehmen. Und da haben wir eben drei Stationen, genau genommen, da gibt es den Vorhof. Und das ist so der Ort der Buße und der Reinigung. Und wenn ich ins Allerheiligste gehe und wenn ich zu Gott gehe, dann komme ich hin und sage, Herr, es steht irgendwas zwischen mir und dir. Wenn es mir schlecht geht, frage ich das sowieso, aber ich frage es immer. Abends, bevor ich ins Bett gehe, sage ich, Herr, wie sieht's aus? Wie war der Tag? Werde ich heute Abend auch machen. Was habe ich da wieder gepredigt? Was habe ich den Jüngerschaftsschülern erzählt? Was hätte ich sollen lieber nicht erzählen? Oder was habe ich vergessen? Oder hätte ich es zurückgehalten? Was habe ich abends gepredigt? In der denkwürdigen Kirche in Großhartmannsdorf. War das gut? Aber auch alles andere, was bringe ich vor Gott? Und es ist so wichtig, dass wir hineingehen und sagen, Herr, ich will geheiligt leben. Und dann sage ich, Heiliger Geist, wie war der Tag? Ja, und wenn ich mich Gott nahe, dann mache ich das oft mit Lobpreis. Das sage ich, Gott, ich liebe dich total. Herr, ich bin so froh, dass du mir vergeben hast. Ich will nicht vergessen, was du mir Gutes getan hast. Dann bete ich ihn, dann sage ich, danke, Vater, dass du Jesus gesandt hast. Also, dann habe ich so eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung, der Dankbarkeit. Für mich ganz privat. Ja. Und dann möchte ich ins Allerheiligste kommen. Und das Allerheiligste ist einfach, sage ich, Herr, hier bin ich. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mit dir zusammen sein. Ja, Gemeinschaft mit Gott im Allerheiligsten. Was ich immer wieder erlebt habe, ist Liebe, Annahme, Ruhe, Frieden und Freude. Ich habe erlebt, dass ich mich bei Gott ausheulen kann, dass ich sage, Gott, ich verstehe es nicht. Ich bin total enttäuscht. Ich bin total traurig. Ich habe erlebt, wie er mich in seine Arme nimmt. Ich habe erlebt, wie er mich total verändert. Ich habe heute das auch erzählt. Ich hatte mal ein Riesenproblem mit jemandem in unserer Gemeinde. Und es betraf auch unsere Familie. Und es ging mittels durch. Und ich habe wirklich Ungerechtigkeit erlebt. Richtig große Ungerechtigkeiten. Und Ablehnung bekommen. Und Gott hat einfach zu mir gesagt, halte ruhig. Und das fällt mir schwer, nicht zurückzuschlagen. Lieb deine Feinde. Und ich habe dann gesehen, wie derjenige, der so eine Rebellion angefangen hat in unserer Gemeinde, auch Leute um sich schaut, die aus der Gemeinde entlassen wurden, aus drastischen Gründen eigentlich. Und ich habe gemerkt, wow, was läuft hier? Und dann ist derjenige aus unserer Gemeinde weggegangen und ist in eine andere große Gemeinde gegangen und ist dort ins Lobpreisteam gekommen, hat dort Schlagzeug gespielt. Und ja, wirklich in einer ganz tollen Band, in einer bekannten Lobpreisband im Land. Und ich bin an den Wald gegangen und habe gesagt, Gott, das kotzt mich so an. Ich kriege Ungerechtigkeiten. Es geht durch unsere Familie. Leute lehnen mich total ab und ich kann nichts machen. Die wollen immer hören, was meine Meinung ist. Und es kotzt mich jetzt so an, dass der so hochgehoben wird. Ich bin in den Wald gegangen, habe richtig wie David losgejammert. Aber ich bin letztendlich ins Allerheiligste gekommen zu meinem Gott, habe gesagt, es kotzt mich nur an. Und ich weiß nicht, warum du das zulässt. Ja. Und dann nach einer Weile habe ich so gesagt, ja Herr, ich bin jetzt hier im Wald, du weißt ja alles, Heiliger Geist, wo stehen denn die Pilze? Und habe wirklich welche gefunden. Ich habe wirklich welche gefunden. Und dann wurde ich schon ein bisschen ruhiger, weil ich habe auch schöne Pilze gefunden. So ein Steinpilz kann auch beruhigend wirken, bei mir. Wenn er nicht gerade malig ist. Und dann sagt der Heilige Geist, na wie geht's dir, oder ärgerst du dich? Ich sage, boah. Ja. Und dann hat er mir die Situation gezeigt. Er hat mir gezeigt, was er mit denjenigen getan hat, warum derjenige jetzt Lobpreis spielt, wie er ihn bewahrt hat, dass er nicht ganz von Glauben abfällt, wie er denjenigen nochmal abgeholt hat und dass er überhaupt am Glauben geblieben ist. Derjenige wäre fast vom Glauben abgefallen. Und dann hat er mir gezeigt, wie gut er es meint, auch mit den seinen Kindern. Und auf einmal habe ich Gottes Sicht gehört. Auf einmal habe ich gesagt, Vater, du verstehst mich, du liebst mich. Und ich konnte mit Gottes Augen gucken und ich konnte vergeben. Wenn man im Allerheiligsten ist, dann lernt man eins, mit Gottes Augen zu schauen, mit Gottes Ohren zu hören. Und das ist wirklich anders noch. Und ich konnte zutiefst, und da habe ich angefangen mit dem Wort, Halleluja, Herr, ich liebe dich. Also wenn mich jemand beobachtet hätte, der Förster, der hätte die Flinte angelegt. Da hätte gesagt, da gibt es nur noch einen Gnadenschuss bei den Typen. Das werde ich nie vergessen. Das ist Gottes, da hast du Verständnis, da erlebst du Heilung, Wiederherstellung, da erlebst du wirklich Freiheit. Wir suchen das immer bei Menschen, wir suchen das immer bei unseren Pastoren oder bei unseren Hauskreisleitern oder beim Ehepaar oder bei unseren Freunden. Aber wirklich kann es dir nur Gott geben. Wirklich, wenn es darauf ankommt, kann es dir wirklich nur Gott geben. Genau, du bekommst neuen Mut, neue Kraft, lebendige Hoffnung, die auf den Herrn harren werden, nicht zu schanden. Ja? Und das habe ich so oft erlebt, tausendfach in meinem Leben als Christ. Du bekommst auch dort neue Visionen, du bekommst eine neue Ausrichtung, du bekommst auch Korrektur. Das brauche ich auch sehr oft. Ich bin froh, wenn Gott mich korrigiert und sagt, Vorsicht, Udo, und hast was falsch gemacht und schau mal und guck mal und so. Das finde ich total stark. Aber du bekommst auch Vollmacht. Und das berührt mich eigentlich sehr, dass ich sage, dass Leute zu mir kommen und sagen, Herr, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie steht zwischen mir und Gott was. Es geht einfach nicht mehr ab. Ich erlebe einfach nichts. Ich frage dich heute Abend, ich frage mich, haben wir so wenig Vollmacht, haben wir so wenig Liebe, haben wir zu wenig Geduld, weil wir zu wenig im Allerheiligsten sind? Werden wir zu sehr abgehalten? Wissen wir überhaupt, dass das Reich Gottes hier ist und dass du durch den Vorhang hindurchgehst? Hat der Teufel den Vorhang zugenäht, dass du gar nicht mehr hingehst, dass du es gerade noch so im Vorhof schaffst, sagen wir mal, und sagst, Gott, ja, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir vielleicht. Hoffentlich machst du das, dass du beichtest, dass du jemanden hast. Wir haben in unserem Gemeindeblatt, wenn du es mitnimmst, die Herrnhuter Fragen drin stehen. Die stehen nicht umsonst da drin. Wie ist dein Gedankenleben? Wie sieht deine Ehe aus? Oder die Beziehung zum anderen Geschlecht? Wie gehst du mit Finanzen um? Ist es dein Gott mittlerweile geworden oder wie ist das? Mit Geld kann man ja viel machen. Ja, das steht nicht umsonst drin. Ich hoffe, du gehst in den Vorhof und sagst, wie sieht es aus, Herr? Komm, Heiliger Geist, zeig's mir. Ich hoffe, du bist ein echter Anbeter und du kannst wirklich noch eintauchen und Gott anbeten und Gott wirklich Danke sagen. Wenn ich jetzt heute gefahren bin durch die schöne Natur, ich war nur begeistert. Heimzus fahre ich nicht die Autobahn, sondern fahre im Freiberg ab und fahre die Landstraße nach Dresden. Einfach nur, um zu genießen. Das Frühling muss man genießen und man kann gar nicht anders als sagen, Halleluja Gott, das ist ja so der Hammer, was du machst. Bloß wenn du die Natur siehst. Ja? Da bin ich ein Naturgenießer. Der Frühling ist so schnell vorbei. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich hoffe, du kannst noch gehen, aber gehst du wirklich ins Allerheiligste? Wenn wir da mehr drinnen wären, hätten wir auch mehr Autorität. Das glaube ich. Mutter Teresa hatte diese Autorität, weil die immer im Allerheiligsten war. Die hat da drin gelebt. Der Johannes von Kronstadt war im Allerheiligsten. Ich weiß es von den Ulrich Barzani, wie viel der im Allerheiligsten ist und im Gebet vor Gott steht. Ja. Und ich habe einige Freunde, die das leben und ich möchte es auch leben. Und ich will dir einfach Appetit machen, dass du es auch machst. Dass du sagst, Teufel, es ist vorbei. Der Vorhang ist zerrissen. Und ich gehe hin und ich lasse mich von dir nicht abhalten, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Dort können wir dann auch Fürbitte tun. Wie oft bin ich auch bei Gott? Und ich habe da so ich kriege religiöse Anwandlungen, ich gebe es zu. Ich komme ja aus evangelischen Hintergründen, meine Mutter im Kirchenvorstand, meine Großmutter im Kirchenvorstand, meine Urgroßmutter im Kirchenvorstand. Und da baue ich mir, ich habe so einen kleinen Altar zu Hause. Ich wollte eigentlich fotografieren, habe ich dann vergessen. Da habe ich erstmal 2 Kerzen, die zünde ich mir an. Dann habe ich eine Ikone, das Abendmahl stellt es dar. Dann habe ich noch Johannes von Kronstadt, der guckt mich immer so an. Weil das ist wirklich ein Glaubensheld gewesen. Wow! Und da habe ich natürlich noch ein Kreuz dort stehen. Jesus ist für mich. Und dann knie ich dort nieder, zünde mir die Kerzen an. Ich brauche das einfach. Das ist mein Allerheiligstes. Das ist für mich einfach eine visuelle Hilfe. Bei dir ist das vielleicht anders. Du brauchst vielleicht den Wald, den Baum draußen oder weiß ich. Ja, oder dein Regenschirm musst du aufspannen unter den Schirm des Höchsten. Das kann sein, dass es dein Allerheiligstes ist. Du jeden Morgen Regenschirm auf und du stehst drunter und sagst, Herr, unter den Schirm des Höchsten sitze ich und stehe ich und boah, ich bin jetzt bei dir. Das ist alles bloß, wie du es auch machst, ist okay. Genau. Zusammengefasst ist dort das wahre Leben. Denn das Leben kommt von Gott. Und wenn ich habe manchmal so viel Stress, aber ich sage Gott, gerade jetzt mache ich's. Und ich erlebe dann, dass es mir von der Hand geht. Und wenn ich denke, ich habe zu viel Stress, heute habe ich keine Zeit für meine Kerze und Gott, da muss noch mal ohne mich auskommen, dann kann es sein, der ganze Tag läuft. Ne? Ich habe es oft erlebt. Ich müsste es eigentlich langsam gelernt haben. Und ich glaube, ich habe es langsam gelernt. Ja. Gerade wenn es stressig wird, dass ich dann gerade zu Gott gehe. Ja. Okay, wie gelange ich hinter dem Vorhang? Ich glaube, sei brennend im Geist. Sag, Herr, ich, Heiliger Geist, ich will brennend in meinem Geist sein. Herr, ich will dieses Leben packen, ich will mit Jesus leben, ich will nicht nur platonisch an Gott glauben, ich möchte meinem Gott begegnen. Für mich ist das sowieso nicht so platonische Sachen. Da bin ich nicht dafür gemacht. Ja? Sondern ich möchte diesen Gott erleben. Ich bin brennend im Geist, Gott. Ich klopfe bei dir an, ich suche, ich bitte dich, ich komme zu dir. Ja. Das ist wichtig. Die Herausforderung ist, Tag für Tag still vor Gott zu sitzen, hören und auf die Austeilung seiner Gaben warten. Wirklich glauben, Gott, ich bin hier, ich fühle nicht, ich hätte eigentlich jetzt Wichtigeres zu tun, so in Anführungsstrichen, aber ich bin trotzdem hier, Tag für Tag, hier bin ich. Ich bin am Allerheiligsten, ich bin bei dir, Gott, und ich glaube, dass du den Lohn gibst, die dich suchen. Ich glaube, dass du mir begegnest, ich glaube, dass du real da bist. Ich glaube es, Gott, ich bin hier und werde still vor dir. Für mich ist das eine große Herausforderung. Für mich als einen sehr aktiven Menschen, große Herausforderung. Für dich vielleicht, ne? Du machst, vielleicht ist es bei dir nicht ganz so, aber ich vermute, es ist fast bei allen so. Ja. Also das ist die große Herausforderung. Das verlangt Glauben, auch wenn du gar nichts fühlst, wenn du gar nichts spürst, einfach bloß du vor Gott bist. Und es verlangt eine Treue. Also, wie machen wir es? Erstens, wir gehen in Glauben zu Gott. Die Bibel sagt, dass Gott da ist, dass wir uns ihm nahen. Und wenn wir uns ihm nahen, naht er sich uns. Wir glauben, der Vorhang ist zerrissen. Wir glauben, dass Gott, der Vater, dort auf uns wartet. Wir schalten auch unsere Vorstellung, unsere Fantasie ein, habe ich schon ein bisschen gesagt, die hat der Herr auch gegeben. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber mach's. Ja? Irgendwie sagst der Herr, wie ist das so für mich? Ja? Und wir brauchen eine wichtige Sache, Zeitmanagement. Das heißt, man muss unbedingt das Handy ausschalten. Und wenn es nicht ausgehen will, mit zwei Steinen geht das immer aus. Einen drunter, einen drauf, ihr kennt das Prinzip. Aber man sagt, hey, du bist wichtiger jetzt und jetzt gibt es keinen Anruf, jetzt tue ich auch nicht surfen, jetzt gucke ich auch nicht, wie die Fußballergebnisse sind, jetzt bin ich bei dir. Oder was du auch immer machst. Aber ihr lieben Computer und Handys, Smartphones und so, rauben uns unheimlich Zeit. Überleg mal, was du für Zeit vor der Klotze verbringst oder am Computer verbringst oder so. Hey, ganz schön heftig. Ich sage nicht, dass du es nicht darfst. Ich sage nur, steht das in irgendeinem Verhältnis, wenn du Christ bist und wenn du glaubst, dieser Gott ist da und du kannst ihm begegnen. Wir brauchen ein Zeitmanagement. Ich muss auch wissen, was ist wichtig. Ich muss Prioritäten setzen. Und ich sage, Heiliger Geist, bitte hilf mir dabei. Ich habe einen Verstand, wie ich es mache. Ja, aber auf der anderen Seite brauche ich auch oft Hilfe, dass ich sage, oh, wie kriege ich das jetzt gebacken? Und ich merke, dass Gott segnet und Sachen super funktionieren, wenn ich bei ihm war. Wir brauchen auch, das habe ich jetzt schon gesagt, den Beistand des Heiligen Geistes, weil wir dringen ja in die geistliche Welt ein. Und da ist eins von ganz großem Vorteil, das Sprachengebet. Also wer es von euch nicht hat, ich würde es dir empfehlen, geh zum Heiligen Geist, lass es dir schenken. Denn das Sprachengebet ist ja was Übernatürliches. Mein Geist betet, mein Verstand bleibt ohne Frucht. Und das ist schon wie Aufmachen in die geistliche Welt. Das erlebe ich sehr stark, dass ich in Sprachen bete und dass ich in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste reinkomme und in diese andere Dimension vordringe. Ja? Und die andere Dimension, das ist ja das, was wir nicht machen können. Auf einmal kriegst du ein prophetisches Wort. Auf einmal spricht Gott zu dir. Auf einmal wirst du getröstet. Auf einmal kannst du Dinge mit anderen Augen sehen. Auf einmal sind Heilung da, Befreiung da. Da passieren ja die Dinge, die wir nicht tun können. Aber Gott spricht zu uns. Gott nimmt uns und wir leben in einer anderen Dimension. Und wenn ich in Sprachen bete, bin ich in einer anderen Dimension. Weil für unseren Verstand ist das sowas von bekloppt, oder? Also wo ich das erste Mal Sprachengebet gehört habe, da habe ich gesagt, bitte nehmt denjenigen gefangen, der gehört in die Klapse, das geht gar nicht. Das war bei Bausoldaten auch und einer rannte über die Baustelle, Koshin, Dadakababo, Dokosakas. Ich sage, was hat denn der? Das ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit, habe ich gesagt. Also die habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, die sind ansteckend. Der kam dann zu mir und sagt, ich sage, fass mich bloß nicht an. Aber das Sprachengebet, das ist etwas, was wir mit dem Verständnis so einfach hinkriegen. Das ist eine Gabe, die Gott gibt und er wirkt da drin. Und das ist eine andere Dimension. Merkt ihr das? Das Geschrei der Kinder ist für Gott Lobpreis. Für mich ist das, ich habe jetzt gerade eine kleine Enkelin gekriegt, die allererste, ganz neue. Ja, sie wächst schon ganz schön. Und die konnte ausgiebig schreien, die hat eine richtig gute Stimme, die wird mal Sängerin, die wird im Lobpreis stehen. Ja. Aber dass mich das nur sehr auferbaut hat, wenn die schreit, kann ich nicht sagen, wo die bei uns zu Gast war. Ich habe mir Orobax besorgt. Ich habe gesagt, Gott, für dich mag das Lobpreis sein, für mich ist das was ganz anderes. Aber ihr versteht, das ist das, was Gott uns sagt. Ich gebe jetzt Gas. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, der wird dich erinnern, wird sagen, warst du heute schon im Allerheiligsten? Hey, der Vorhang ist zerrissen, auch für dich. Lebst du einfach draußen? Hey, komm zu mir, mit deiner Not, mit deiner Freude. Komm nach Hause, wo du hingehörst, komm zu deinem Vater. Lass dich nicht länger aufhalten. Und du wirst hundertprozentig verändert rauskommen. Das Licht Gottes wird vielleicht auch nicht sichtbar, wird aus dir strahlen. Letztlich doch sichtbar. Ich habe schon erlebt beim Einkaufen, dass Leute mich angucken und sagen, warum sind Sie so froh? Ich sage, wildfremde Leute, ich muss sagen, man kann nicht froh sein in diesem Land bei so viel Leid. Ich habe gesagt, ich habe ganz anderes Leid gesehen, ich könnte Sie auch gerne mal mitnehmen, aber ich bin erstmal dankbar, dass ich in Deutschland lebe und ich bin so froh, weil, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ich war nämlich hinter dem Vorhang. Wo waren Sie? Im Laden hinter dem Vorhang. Ich sage, nein. Nee, aber das Licht strahlt. Und du wirst sehen, dass Menschen gerne mit dir zusammen sind. Du wirst optimistisch sein. Du wirst sagen, es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung, es gibt echtes Leben von Gott. Und ihr Lieben, wir können nur dienen, wenn wir überfließend sind. Gott hat dich nie berufen, aus dem Mangel heraus zu dienen. Sondern hat dich berufen, sei überfließend. Meiner Liebe, meiner Gnade, meiner Barmherzigkeit, meines Friedens, meiner Freude. Und dann können wir losgehen. Okay, also dazu lade ich euch ein. Da werde ich auch beten. Und ich würde sagen, jetzt alle gemeinsam, gerade vorbei, habt das gesehen. Amen. Wollen wir noch beten? Habt ihr noch so viel Zeit? Es ist erst, um 9 sollte ich fertig sein, oder? Es ist 6 nach um. Aber ihr wisst ja, am Allerheiligsten, da gehen die Uhren anders. Ich war auch schon in der Gegenwart Gottes, da waren 2 Stunden weg. Ich dachte, 5 Minuten sind vorbei. Ich sage, Herr, ich habe alle meine Termine wegen dir verpasst. Es ist auch schon passiert. Einfach die Gegenwart Gottes gekommen und ich bin eingeschlafen. Naja. Aber ich war total erholt und letztlich ist der Kirchenschlaf der gesündeste. Ey, sei nicht traurig, wenn du in der Gegenwart Gottes einschläfst. Gott hat auch den Schlaf geschaffen, oder? Er hätte uns ja auch so schaffen können, dass wir nicht schlafen müssen, dass wir nur noch arbeiten. Aber der möchte, dass du schläfst und dass du schöne Träume hast und dass du mit deinem Eheweib kuscheln kannst und so weiter. Also der will das. Ja, das sind alles Wahrheiten, oder? Herr, wir kommen zu dir. Und wir danken dir, Jesus, dass du Mensch geworden bist. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Gott Mensch wird, dass du dich so klein machst und in die Schöpfung kommst. Und du bist gekommen, um uns dem Vater zu zeigen. Die Bibel sagt, wer dich sieht, der sieht den Vater. Du bist gekommen, dass wir mit unserem Verstand ein bisschen was fassen können von dem Reich Gottes. Du hast uns die Liebe Gottes gebracht. Und du hast gezeigt, wie Gott barmherzig ist. Du hast die Kranken geheilt, du hast die Dämonen ausgetrieben. Du hast bis zu den Armen, den Bedürftigen gegangen, zu den Sündern gegangen. Und du hast so die große Liebe Gottes offenbart. Grandios. Und dann, Herr, bist du gekommen und bist ans Kreuz gegangen. Hast dich hingegeben, wurdest zum Sünder aller Sünder. Hast all diese Sünden, all diese Verbrechen auf dich genommen und hast mit deinem Blut bezahlt. Und wir danken dir, Herr, dafür aus ganzem Herzen. Auch all meine Sünden, meine bösen Gedanken, meine bösen Worte, meine bösen Taten hast du auf dich genommen. Halleluja. Und du hast den Teufel besiegt. Unserem Feind hast du besiegt. Aus lauter Liebe hast du es getan. Und Herr, du hast uns reingewaschen mit deinem Blut, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein können, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und du hast den Weg frei gekämpft. Du bist der Weg, der einzige Weg, der zu Gott führt. Und wir danken dir dafür, dass der Vorhang zerrissen ist und dass wir jetzt würdig sind, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ins Allerheiligste zu kommen, ja dort sogar zu leben, jetzt schon hier auf der Erde. Wir müssen nicht nur in unserer vierdimensionalen Welt leben, Raum und Zeit, wir können schon in die geistliche Welt, in der geistlichen Welt leben, durch dein Wirken, Heiliger Geist. Wir können das, weil Jesus, du der hohe Priester bist und mit deinem Blut eintrittst, weil wir gerecht sind. Wir können real mit Gott Gemeinschaft haben und Gott wohnt sogar in uns. Du wohnst sogar in uns. Hammer. Und wir danken dir dafür, Herr. Aber jetzt kommen wir auch zu dir und sagen, Herr, vergib. Dass wir so leben, als wenn das gar nicht wahr wäre. Dass wir weiter weltlich leben. Dass wir es gerade mal so einen Vorhof schaffen. Hin und wieder vielleicht mal ins Heiligtum mit echtem Lobpreis und das war's. Und Vater, du wartest, dass wir kommen. Und wir leben aus unserer Kraft, aus unserem Verstand und kommen an unsere Grenzen natürlich. Und sagen, Gott, wo ist deine Herrlichkeit? Warum erlebe ich dich nicht? Warum bin ich so traurig? Warum bin ich so hoffnungslos? Warum bin ich so entmutigt? Warum kann ich nicht vergeben? Warum erlebe ich das nicht, was in der Bibel steht? Das sind Dinge, die im Allerheiligsten uns geschenkt werden, die aus einer Beziehung mit dir kommen. Vater, ich bitte dich, vergib mir. Ich will zu dir kommen. Ich will jemand sein, der täglich bei dir ist, der am Allerheiligsten ist. Vater, der auf deinen Sohn ist, der es lernt, auf deinen Schoß zu sitzen, in deiner Nähe zu sein, der wirklich Papi, lieber Papa sagen kann, weil er dich kennt. Nicht nur verstandesgemäß, nicht nur, weil man das so sagt, weil es in der Bibel steht, Abba, lieber Vater, ich will es wirklich sagen können, aus ganzem Herzen. Jesus, ich möchte wie Johannes sein, an deiner Brust liegen und dich hören. Ich möchte mit dir Gemeinschaft sein, mit dir lachen und weinen. Ich möchte, Jesus, auch wirklich dein Botschafter sein, von dir gesandt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf mir dabei, dass dieser Abend für mich eine Wende darstellt. Ich erlaube dir, dass du mich erinnerst, dass du mich gängelst, dass du sagst, komm ins Allerheiligste. Und ich bitte dich, hilf mir bei dem Zeitmanagement. Hilf mir, dass ich Prioritäten setze und dass ich Zeit mit Gott verbringe. Ich glaube, dass du bei einem Manager oder bei einem, der gerade im Prüfungsstress ist, die 10 Minuten, die er dich sucht, sehr schätzt. Aber Herr, ich will zu dir kommen. Ich will es lernen, bei dir zu sein. Hilf mir dabei. Denn dort ist meine Heimat, dort ist meine Zukunft bei dir. Ja, so komm, Heiliger Geist, hilf mir. Wenn du das möchtest, sag es Gott, sag, hilf mir dabei, vergib mir. Das war so ein Gebet, was ich zu unserem Gebet jetzt gemacht habe. Herr, ich meine es ehrlich, auch jetzt für mich. Ich will es weiter lernen, in deiner Gegenwart zu sein und mich nicht länger aufhalten lassen, zu dir zu kommen. Dort, wo wirklich meine Heimat ist. Amen.